Wir hören auf den Text für die heutige Bibelstunde aus dem zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 10. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen nach Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Timotheus, meinem geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag, voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Louis und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt, auch in dir. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen jetzt für dieses große Vorrecht, dass wir zusammenkommen dürfen, um auf dein Wort zu hören, uns unter dein Wort zu stellen. Hab Dank, dass du zu uns sprechen möchtest, dass dein Wort uns verändert. Wolle, ich bitte jetzt für diese Stunde, dass sie zum Segen wird. Segne du unseren lieben Bruder Andreas Schäfer, schenk du ihm Vollmacht, auch das zu sagen, was du gesagt haben möchtest. Schenk uns beim Zuhören einfach offene Herzen, dass dein Wort auch das Rechte an Frucht bringt, was du für uns haben möchtest. Hab Dank für dieses große Geschenk. Amen. Amen.
Wenn wir heute Abend einsteigen in diesen zweiten Timotheusbrief, dann sind wir in den vergangenen Welten, sowohl im Gottesdienst, in den vergangenen Wochen in dem Gottesdienst, als auch hier in unseren Familienfreizeiten, ja in ganz anderen Welten gewesen. In den Familienfreizeiten waren wir jetzt 4 Wochen lang unterwegs in den kleinen Propheten, haben uns aufgehalten bei Micha, Jona, Zephania, Habakuk, Nahum und wie sie alle heißen. Und im Rahmen unserer Gottesdienste waren wir in den Psalmen unterwegs und jetzt ganz andere Sprache, ganz anderer Raum, zweiter Timotheusbrief. Und deswegen zumindest ein paar kleine, wenige erklärenden, einführenden Sätze. Wo sind wir denn jetzt, wenn wir im zweiten Timotheusbrief sind? So eine erinnernde oder erneuernde Skizze von dem, was den zweiten Timotheusbrief für uns kennzeichnet. Klar, die entscheidende Figur ist natürlich an der Stelle der Apostel Paulus. Und mit dem zweiten Timotheusbrief haben wir nach unserem Kenntnisstand das letzte schriftliche Zeugnis des Apostels Paulus vor uns. Von diesen 13 Briefen, die wir im Neuen Testament haben, ist das der letzte. Wir erkennen ihn im zweiten Timotheusbrief als den Mann, der inzwischen in der finalen Phase seiner römischen Gefangenschaft ist. Je nachdem, wie man so die Zeitachse da anlegt, da gibt es ja dann unterschiedliche Überlegungen, was wann wie genau war in dieser neronischen Epoche, sind wir irgendwo jenseits der Mitte der 60er Jahre, 66, 67, so ungefähr in dieser Phase mögen wir sein, wo der zweite Timotheusbrief geschrieben wurde. Die juristischen Mühlen haben inzwischen gemahlen und inzwischen ist es so weit, dass offensichtlich, so erfahren wir in 2. Timotheus 4,16, ein erstes entscheidendes Prozesssystem zu Ende ist und das zweite nach römischem Recht ansetzende Prozesssystem, was jetzt anläuft, wird die finale Verurteilung bringen und dann eben auch dazu führen, dass Paulus zum Tod verurteilt wird und wenig später dann auch hingerichtet werden wird. Allein dieser Umstand bringt uns natürlich in diesen Bericht mit einer besonderen Atmosphäre hinein. Wir erfahren auch, dass er eben tatsächlich im Gefängnis jetzt offensichtlich noch in der Lage ist, schriftstellerisch tätig zu sein. Wie das gewesen ist, da gibt es die unterschiedlichsten Hypothesen und Theorien. Wir erfahren von einer Person zumindest, die ihn in dieser Phase intensiv begleitet hat, und das ist Lukas. 2. Timotheus 4, Vers 11 bringt zum Ausdruck, dass dieser ganz, ganz wichtige, wesentliche Mitarbeiter Lukas mit ihm ist. Und natürlich wäre das eine schriftstellerische Möglichkeit, dass das Diktat aus dem Gefängnis bei Lukas gelandet ist und er da als Assistent oder als Sekretär oder wie auch immer man das beschreiben mag, der Worte des Apostels Paulus fungiert hat. Aber das ist alles nur eine Hypothese. Was wir natürlich entdecken in diesem Brief, ist auf der einen Seite ein intensiver Wechsel zwischen Versen des Rückblicks einerseits, der gegenwärtigen Beschreibung und Ausblick. Und das ist nun tatsächlich auch dieser ganz besonderen Situation geschuldet. Wenn man nun sagt, wir haben es hier mit dem Testament des Apostels Paulus zu tun, dann ist das halb richtig. Natürlich ist es insofern kein Testament, weil wir nicht wissen, was er sonst noch geschrieben hat, nur weil es natürlich nicht bei uns in der Bibel gelandet ist. Und es ist auch nicht bewusst testamentarisch in dem Sinn verfasst worden. Es hat nur in dem Sinn für uns Testamentsfunktion, als es für uns, den Endverbraucher, der Bibelleser, tatsächlich das letzte Testamentstück des Apostels Paulus ist. Er selber hat nun in diesem Brief drei ganz wichtige Anliegen. Das eine Anliegen ist natürlich, die innere Verbundenheit zu Timotheus zum Ausdruck zu bringen. Er war ja für ihn einer der wichtigsten Mitarbeiter über Jahre und Jahrzehnte überhaupt. Das kommt ja gleich schon am Anfang hier sehr deutlich zum Tragen. Und zum Zweiten, ihn, den Timotheus, zu bitten, doch noch einmal zu kommen, zu ihm nach Rom zu reisen, von Ephesus, wo inzwischen Timotheus tätig war. Wir wissen aus der Geschichte nicht, ob das noch gelungen ist. Also, ob tatsächlich erstens Timotheus überhaupt aufgebrochen ist, ob er konnte und ob er noch rechtzeitig den Apostel Paulus auf dieser Seite der Erde erreicht hat. Das entzieht sich einfach unserem Kenntnisstand. Aber dieser Brief hat einmal natürlich Ausdruck der Verbundenheit zu Timotheus und Aufforderung, dass er sich riesig freuen würde, wenn Timotheus noch einmal ihn besuchen könnte in Rom. Und der dritte Grund, das ist der, den wir natürlich besonders in diesen Texten spüren, ist, dass der Apostel Paulus eine innere Verpflichtung sieht, diesen ganz, ganz wichtigen Mitarbeiter, diesen Timotheus aufzubauen, ihn zu stärken, ihm den Rücken zu stärken für seinen Dienst und für seine Aufgabe. Denn Timotheus von seinem ganzen Persönlichkeitsprofil war nun nicht gerade der, der wie so ein Brecher durchs Leben hindurchging, sondern Timotheus war der, der immer wieder auch angefochten war in der Herausforderung von Gemeindediensten, von Aufgaben, von unterschiedlichen theologischen Strömungen, von den verschiedenen Kräften, die in den Gemeindetätigkeiten da an ihm zerrten. Und manches Mal machte ihn das mürbe müde. Und da kommt nun der Apostel Paulus und möchte gerne seinen Mitarbeiter, diesen Timotheus, noch einmal diesen Dienst tun und ihn für diesen ganz besonderen Weg unterstützen und stärken. Insofern hat dieses Schreiben natürlich für uns nicht nur eine große historische Bedeutung, dass wir noch einmal in das Leben des Apostels Paulus hineinschauen können, am Ende seines Laufes mit Jesus Christus, sondern auf der anderen Seite eben auch tatsächlich für uns wahrnehmen, was ist jetzt im Apostel Paulus wichtig, einem Mitarbeiter im Reich Gottes, einem, der mit ihm auf dem Weg der Nachfolge war, tatsächlich mitzugeben. Und wie er es anstellt, ihn zu unterstützen, ihn zu stärken, ihn zu begleiten, ihn zu fördern. Und diesen Gedankengang, den empfinden wir gleich hier in den ersten 10 Versen sehr deutlich. Paulus nimmt uns gleich mit hinein in die Welt, wie er nun versucht, diesen Mitarbeiter, diesen Timotheus aufzubauen. Was gibt's zu Timotheus zu sagen? Man könnte die verschiedenen Stationen hinterher gucken. Das entdeckt man insbesondere dann, als Paulus ihn aufgesammelt hat in seiner Missionsreise. Er, Timotheus, der auf der einen Seite einen nichtjüdischen Vater und eben jüdische Großmutter und Mutter hatte, zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist und dann ganz bewusst über viele Jahre, Jahrzehnte den Apostel Paulus in seinem Dienst begleitet hat. Ganz häufig wird er mit in den apostolischen Briefen genannt, im Anschreiben, dass eben Paulus mit Timotheus zum Beispiel dann eben tatsächlich diesen Brief hier weitergegeben hat. Und jetzt ist inzwischen der Timotheus in Ephesus gelandet. Ephesus ist jetzt nicht gerade das einfachste Pflaster, was geistliches Leben betrifft, aber dort gibt es eine Gemeinde, der Apostel Paulus sehr lange gewesen ist, eine Gemeinde, die auch dann den berühmten Epheserbrief gekriegt hat und bekommen hat, eine Gemeinde, die versucht da als kleine Gruppe einer riesengroßen Stadt ihren ganz besonderen Weg zu gehen. Und der Gemeindeleiter, wie es die spätere Kirchengeschichte sagt, der Bischof Timotheus, der war nun in dieser Gemeinde tätig und brauchte Beratung, Begleitung, geistliche Unterstützung, seinen Weg in der Nachfolge Jesu Christi in diesem Dienst zu gehen. Wie macht das Paulus? Und jetzt sind wir drin. Indem man uns zum einen natürlich ihn ganz bewusst adressiert. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus an mein liebes Kind, meinen lieben Sohn Timotheus. Die Beziehung, die ganz besondere Beziehung zu diesem geistlichen Kind wird gleich am Anfang zum Ausdruck gebracht. Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn, von ihm bekommst du Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Jetzt sind wir drin. Paulus, was willst du ihm sagen? Und das erste Stichwort, das gehört sich erstens so. Und zum Zweiten nimmt dieses erste Stichwort der Apostel Paulus in seinen Briefen immer als äußeren Anlass, gleich Wesentliches zu sagen, ist: Ich danke. Ich danke. So fing man auch außerhalb der christlichen Szene ordnungsgemäß einen Brief an. Nur, nach dem Ich danke trennen sich die Wege zwischen einem säkularen Schreiben und einem geistlichen christlichen Schreiben. In einem geistlichen christlichen Schreiben hieß es: Ich danke Gott. So, und zwar nicht irgendeinem Gott, sondern diesem ganz besonderen einen und einzigen Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen. Paulus nimmt zuallererst sich selbst ins Visier, bevor er auf den Timotheus zu sprechen kommt. Und zwar, das entdecken wir, indem er auf der einen Seite sich sieht und auf der anderen Seite Timotheus sieht und nun diese Geschichten, diese Erfahrungswelten, diese Biografien verbindet. Wodurch kann er sie verbinden? Was ist das, was diese beiden ganz unterschiedlichen Männer mit ihren unterschiedlichen Charakteren und Berufungen doch eint? Es ist die Erfahrung, dass der lebendige Gott in Jesus Christus in ihr Leben hineingetreten ist. Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner Gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Was uns verbindet, ist die Erfahrung, dass Christus Jesus in unser Leben hineingetreten ist. Und das hat unser Leben, das wissen wir vom Apostel Paulus, komplett umgekrempelt. Wie beschreibt hier Paulus sein Leben? Er beschreibt es so, dass er ein Verb benutzt. Mit einem Verb kann Paulus sein Leben beschreiben. Er sagt hier, Lutherdeutsch: Ich danke Gott, dem ich diene. Das Wort dienen, was hier steht, wir haben ja verschiedene Worte für dienen im Neuen Testament, allein schon die Vielzahl der Worte sollte uns inspirieren. Aber einmal dieses Wort, was hier steht, meint den gottesdienstlichen Kontext. Also das, was hier gemeint ist, Latreuen, ist ein Wort, was im Kultus benutzt wird. Also Paulus nimmt hier das Wort auf, was wir von ihm kennen, den Raum, den wir kennen, aus dem Römerbrief aus dem 12. Kapitel. Dort hat er ja diesen berühmten Satz gesagt an der Zäsur im Römerbrief, dass ich euch ermahne, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr Leben hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und das meint jetzt nicht nur die eine Veranstaltung, sondern das Wort, was hier steht, meint eben den Lebensgottesdienst. Mein Leben ein Gottesdienst. Und das hat tatsächlich der Apostel Paulus nicht nur als rhetorische Floskel transportiert. Das war seine tiefe Überzeugung. Wenn ich hier noch zu leben habe, dann lebe ich ja nicht zum Privatvergnügen, denn ich gehöre ja nicht mehr mir selbst. Ich gehöre dem, der mich berufen hat, sondern hat alle Bezüge meines Lebens, alle Bezüge meines Lebens haben den Aspekt des Gottesdienstes. Der gottesdienstliche Grundcharakter, das ist ein ganz, ganz wesentliches Element von Jesusleuten. Egal, in meinen Mandaten, meinem Beruf, meiner Familie, meiner Ehe, überall ein Thema, ich diene nicht mir, ich bin nicht für mich da, ich feiere hier gerade meinen Gottesdienst. Ich feiere meinen Gottesdienst, ich diene Gott. Und deswegen ist Paulus gerade mittendran am Dienen in seiner Gefängniszelle. Denn er ist ja auch da im Gottesdienst. Und so beschreibt er nun hier mit diesen ganz wichtigen Grundvokabeln den Raum, den man betritt, wenn man in die Nachfolge Jesu Christi hineingerufen wird. Wenn man in die Nachfolge Jesu Christi hineingerufen wird, aus der Perspektive des Apostels Paulus, dann ist man fortan in einem Gottesdienst. Wunderbar. Tief durchatmen, begreifen, verstehen und davon aufwächernd alles durchdenken, so würde Apostel Paulus ganz normales alltägliches Leben beschreiben. Nicht sonntags 10 bis 11, sondern der Rest vom Leben, der noch übrig ist, ist unser Gottesdienst. Mein Gott, ich bin gerade im Gottesdienst. Wenn Sie an der Schlange in der Supermarkt stehen, sind Sie gerade im Gottesdienst. Das muss man Ihnen schon ein bisschen abspüren, teilen Sie mir Ihren Gesichtsausdruck. Wenn Sie mit Ihren Kindern, denken wir an die Familienfreizeit, in Ihrem ganz normalen alltäglichen pädagogischen Kampf sind, Sie sind im Gottesdienst. Wenn Sie mit Ihrer Seele ringen und kämpfen und versuchen, halbwegs Oberhand zu behalten über all die Turbulenzen Ihres Geistes und Ihrer Seele, dann sind Sie im Gottesdienst. Wenn Sie versuchen, Anfechtungen und entsprechenden Versuchungen auszuweichen, dann sind Sie im Gottesdienst. Mein Leben ist ein Gottesdienst, ein ganz wunderbares Thema. Mein Leben nicht schizophren aufzuspalten in mit und ohne Gott, sondern grundsätzlich zu sagen, wo ich bin, ist Gottesdienst. Wo ich bin, ist Gottesdienst. So, und das gilt für dich in Ephesus und das gilt für mich in Rom, in der Gefängniszelle, in gleicher Weise. Und das haben wir als prägende Geschichte unseres Lebens erfahren. Das ist unsere Geschichte, Timotheus. Denn Gott hat bei dir Geschichte gemacht. Guck genau hin, er hat Geschichte gemacht, wie er auch bei mir Geschichte gemacht hat. Erstaunlich für manche, dass Paulus hier in großer Kontinuität auf seine Vorfahren hinweist. Er kann ja auch Diskontinuität zum Ausdruck bringen. Paulus kann theologisch beides. Er kann Kontinuität zum Ausdruck bringen und sagen, schon meine Vorfahren waren in dieser Weise im Gottesdienst mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Durch seine pure Barmherzigkeit kam bei mir der Vorhang weg und ich konnte Jesus sehen. Aber meine Vorfahren von jüdischer Seite her waren selbstverständlich in dieser Weise im Gottesdienst. Und er kann an Timotheus sagen, dein Vater hat es nicht mit Jesus gehabt, aber deine Oma und deine Mutter. Das heißt, du hattest da eine Gottesgeschichte, so wie ich eine hatte. In unserem Leben ist Geschichte Gottes geschehen. Wenn man das von seinem Leben sagen kann, dann können Sie Ihren ganzen Karrieremist in die Tonne kloppen. Denn was sollte noch Besseres passieren, als dass der allmächtige Gott mit Ihrem und meinem Leben Geschichte gemacht hat? Allein das ist nur eine ganz, ganz wesentliche Feststellung der Wertigkeit deines Lebens. Ist Gott bei dir? Dann ist was Entscheidendes passiert. Dann ist Gott hineingetreten. Dann passiert fortan seine Geschichte, sein Gottesdienst. Und du darfst im Raum des Gebetes das wahrnehmen, erkennen und sehen. Das ist das, wie Paulus eine gemeinsame Basis schafft mit seinem, wie würden wir neudeutsch sagen, Menti, seinem Gesprächspartner, seinem Seelsorgepartner, seinem geistlichen Kind. Nehmen Sie Vokabel, welche auch immer Sie wollen. So, und wenn er jetzt so hineingeht, dann will natürlich der Apostel Paulus jetzt auch seine Beobachtungen weitergeben. Was beobachtet er denn nun am Leben dieses Timotheus? Und nun ist der Blick, den Paulus hat, ja ein ganz besonderer Blick. Man kann ja auf ein Leben ganz unterschiedlich drauf gucken. Es ist einfach ein riesen mega Unterschied, ob Sie irgendwo aus einer allgemein geisteswissenschaftlichen Perspektive auf ein Leben gucken. Ist auch nett, auch manches Hilfreiches drin. Gar nicht schlecht machen. Oder ob Sie auf einer bewussten Perspektive der Wahrnehmung von Gottes Seite her ein Leben sehen und erkennen. Das ist schon ein Unterschied. Und natürlich ist der Apostel Paulus auf der Seite und sagt, ich gucke mir dein Leben an und ich gucke es aus einer christlichen Perspektive an. Wenn ich an dich denke, dann bin ich, sehr erstaunlich, dann bin ich im Raum des Gebetes. Ich bete dich durch, in Anführungszeichen. Also ich überlege nicht nur rein äußerlich, was das für ein Typ, wie mag es wohl dem Timotheus gehen, sondern ich gehe mit deinem Namen und deiner Person und deinem Dienst und deinem Leben in die Gegenwart unseres Gottes. Und wenn ich mit deiner Person, deinem Namen, deinem Leben, deinem Dienst in der Gegenwart unseres Gottes bin, dann möchte ich dir gerne Folgendes sagen. Das ist ein Unterschied. Entschuldigung, das ist ein Unterschied. Wir beurteilen uns ja ganz unterschiedlich. Wen wir sympathisch finden, wer wie auftritt, wer was macht, wen wir wie erleben und alle Wahrheiten. Und hier erleben wir ein ganz anderes Radar. Das Radar, das wir erleben, ist, schaue ich diesen Menschen als vor Gott durchdacht, vor Gott gebetet, vor Gott wahrgenommen an. Habe ich in meinem Leben den Gottesfilter drin, wenn ich ihn anschaue? Da kommt was anderes bei raus, das wissen wir. Da kommt echt was anderes bei raus. Und ganz viel unserer Fehlurteile oder unserer Verurteilungen stammt unter anderem daher, dass wir einfach durchs Leben latschen, als ob es Gott nicht gäbe. Und dass wir auch andere beurteilen, als ob es Gott nicht gäbe. Paulus schaut Timotheus nicht an ohne Präsenz des lebendigen Gottes. Der steht im Raum, während Paulus über Timotheus nachdenkt. Was sieht er denn da? Er sieht, Paulus, du bist ein über die Maßen reich beschenkter Mensch. Du hast richtig große Geschenke bekommen, denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir. Mann, was hat Gott dir geschenkt? Du darfst ihm, dem lebendigen Gott, vertrauen. Du bist ein reicher Mensch, Timotheus. Du bist ein reicher Mensch. Du darfst Gott vertrauen. So habe ich das erlebt, schon damals in den Jahren, Jahrzehnten, mit denen ich jetzt mit dir unterwegs bin. Das große Grundgeschenk deines Lebens ist, du bist im Raum des Glaubens, im Raum des Vertrauens mit dem lebendigen Gott. Das ist die Basis, das ist die Basis. So, wenn das die Basis ist, dann muss ich dir allerdings etwas sagen, was mich jetzt wirklich erstaunt. Denn das nehme ich nun wahr, Timotheus. Ich nehme was ganz Eigenartiges wahr und das ist dir zu sagen. Nämlich gerade aus diesem Grund, dass du so über die Maßen reich beschenkt bist, erinnere dich jetzt daran. An was denn? Dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Welchen genauen Vorgang gemeint ist, ob es das zum Glauben kommen des Timotheus betrifft, ob es besondere Charismen sind, die der Timotheus bekam in Bezug auf eine Handauflegung der Apostel Paulus. Es kann sowohl entweder oder als auch sowohl als auch gemeint sein. Was auf jeden Fall klar wird aus diesem Text ist, dass das Leben des Apostels, dass des Timotheus ein reiches Leben war, beschenkt war mit Zuwendungen Gottes und dass jetzt etwas ganz Eigenartiges, ganz offensichtlich vom Apostel Paulus wahrgenommen wird, dass nämlich nach seiner Wahrnehmung das, was dem Timotheus gegeben worden ist, nicht tatsächlich jetzt umgesetzt und praktiziert und gelebt wird. Das ist ja etwas, was einen erstaunt. Ich erinnere dich daran, und es kommt diese Vokabel, ich weiß nicht, wie in euren Bibeln sie steht, dass du erweckst die Gabe Gottes. Das ist tatsächlich eine nicht ganz so lockere Formulierung. Denn das, was man hier an Verb haben kann, kann einmal in Zusammenhang gebracht werden mit Feuer. Ein Feuer, und zwar dann eben etwas, was nur noch vor sich hin klimmt, ja? Was nur noch vor sich hinklimmt. Und wenn es kein weiteres Sauerstoffzufuhr kommt, dann war es das. Und das muss man wieder erwecken. Das muss man wieder anpusten. Da braucht es jetzt wirklich eine Zufuhr. Also man kann nicht einfach sagen, ja, ist jetzt halt gerade mal so. So, wenn das so bleibt, dann geht da ein Vorgang in die falsche Richtung. Das ist das eine, was erstaunt. Also das ist der eine Teil, den dieses Verb in sich trägt. Und den anderen Teil, den dieses Verb in sich trägt, ist noch viel intensiver. Denn tatsächlich, so wie es hier steht, dass du erweckst die Gabe Gottes, so wird das Wort auch ansonsten, vor allem auch in der Septuaginta, das ist im griechischen Text im Alten Testament gebraucht, nämlich im Zusammenhang mit Totenauferweckung. Es braucht eine mittlere Totenauferweckung bei Timotheus. Das Wort wird zum Beispiel gebraucht in 2. Könige 8, in Vers 1 und Vers 5. Da steht dieses Wort. Da wird erinnert an die Totenauferweckung, die Elisa mit dem Sohn, der schon im Mittleren durchgeführt hat. Das Wort wird zum anderen erwähnt in 1. Mose 45, 26 bis 28, wo die Söhne Jakobs zu ihrem alten Vater kommen und ihm mitteilen, dass Josef noch lebt und die Botschaft ist, sein Herz blieb hart, kalt, tot, bewegte sich gar nichts. Er brauchte eine Auferweckung. Und da merken wir, das ist jetzt keine Kleinigkeit. Und das Wort wird bis heute im Lateinischen, im Italienischen für Wiederbelebung genutzt. Das ist also schon nicht ohne. Das heißt, wenn da mal eben steht, Timotheus, gemeinsame Geschichte, gemeinsamer Glaube und dann denken wir, und jetzt erweckt noch ein bisschen die Gabe, so nach dem Motto, ist das schon 95% toll und die letzten 5, die gibt auch noch zu, dann würde Paulus sagen, nein, 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 nein. Ich sehe bei meinem geistlichen Sohn, ich sehe bei meinem Mitarbeiter Timotheus ein ganz großes Müde werden. Ein ganz großes Müde werden. Das Feuer ist raus. Und er liegt schon auf der Pritsche. Muss man echt aufpassen, Timotheus. Und natürlich fragen wir uns sofort, das ist nicht nur schnelle Wiederbelebungsmaßnahmen einladen, sondern wir uns ganz kurz fragen, wie kam es denn dazu? Klar, Ephesus war herausfordernd. Ja, natürlich, seine psychische Konstitution war jetzt nicht die eines Brechers. Ja, das hatten wir schon. Ja, natürlich, und das kann einen schon mal runterziehen. Ja, 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 ja. Aber es gibt noch was anderes. Es gibt noch was anderes. Und Paulus benennt es. Paulus sagt nämlich im nächsten Vers, Timotheus, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Klammer auf, und von dem bist du bestimmt, Klammer zu. Der Geist der Furcht. Ah, nun denken auch wir wieder an der Stelle, ja, gibt ängstliche Typen, ja, und gibt Typen, die nehmen das Leben lockerer. Das ist alles gar nicht so. Nein, das ist nicht gemeint, das ist nicht gemeint. Das, was hier steht, ist nicht Furcht. Das, was hier steht, ist was viel Fieseres. Das, was hier steht, ist Feigheit. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Feigheit. Ich sag's mal ein bisschen pointiert, damit das zur Diskussion anregt. Mit der Sünde der Feigheit haben wir es nicht so, ne? Oh, wir haben viele Sünden bei anderen, die wir sehen. Sex und Geld und Macht. Aber haben Sie mal schon diskutiert über die Sünde der Feigheit? Was ist denn die Sünde der Feigheit? Wo erkennen wir sie denn ganz klassisch in einer Beispielsgeschichte im Alten Testament? Die Sünde der Feigheit. Und vor uns stehen sie. Diese 12 gestandenen Männer, die im Namen Gottes als führende Persönlichkeiten losgezogen sind, um ihren Kundschafterdienst da durchzuziehen. Und die zurückkamen und 10 von ihnen sind dem Geist der Feigheit anheimgefallen. Ganz brutal, ganz brutal. Haben die Wortverheißungen, haben das, was Gott ihnen gegeben hat, aus den Händen gleiten lassen, waren nicht mehr in der Lage zu handeln, waren wie gelähmt, standen einfach nur noch da und waren bereit, den Rückwärtsgang einzulegen. Mit einem ganzen Volk, mit dem Gott eine wunderbare Heilsgeschichte bis zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Und sie sollten mit diesem Volk weitergehen. Und jetzt legen 10 von denen das Stopp und den Rückwärtsgang ein. Das ist der Geist der Feigheit. Das ist der Geist der Feigheit. Nein, das hat nicht mit Ängstlichkeit zu tun. So, da kommt etwas in mein Leben hinein, das ist anstrengend, das ist schwierig, das kann ich nicht überschauen, das finde ich unzumutbar, das ist nein, nein. Und da bleiben wir stehen und legen den Rückwärtsgang ein. Wo wir eigentlich im Namen Gottes ganz schlichte, nicht dramatische, ganz schlichte Schritte des Gehorsams hätten tun sollen. Timotheus, das kannst du nicht einfach nur so stehen lassen. Du bist mein geistlicher Sohn, ich habe dich furchtbar lieb und genau deswegen sage ich dir es. Ich sehe, dass das ziemlich glimmt und du bist kurz vor der Wiederbelebungsmaßnahme, weil du dem Geist der Feigheit in deinem Leben Raum gegeben hast. Wissen Sie, wo der Geist der Feigheit noch vorkommt? Wo genau dieses Wort steht? Dieses Pneuma Delias, der Geist der Feigheit, der kommt vor, als Jesus mit seinen Jüngern im Boot war. Das haben wir normalerweise, das ist Markus 4, 40, Matthäus 8, 26 parallel. Da sagen wir, ja, also Herr Jesus, musst du schon verstehen. Die meteorologischen Umstände waren es auch nicht gerade toll. Und Jesus steht da und sagt, warum seid ihr, wie übersetzen, furchtsam? Ich sage, ja, kann ich so verstehen, ich bin auch so ein ängstlicher Typ. aber es ist doch keine Sünde. Gott sagt, warum seid ihr so feige? Ich stehe direkt neben euch und ihr macht in die Hose. Johannes 14, genau dasselbe. Johannes 14, Vers 27 lesen wir in den Texten, dass Jesus sagt, ich weiß das doch, ich bin doch nicht naiv, ich kenne doch die Welt. Meinen Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht. Und, wie übersetzen wir? Fürchte sich nicht und seid nicht feige. Und wissen Sie, wer nach Offenbarung 21, Vers 8, nicht in das neue Jerusalem reinkommt? Als allererstes. Und wir staunen darüber, die Feigen. Das sind die allerersten. Oh, da hätten wir noch ein paar andere Sünder, die wir ausgeschlossen hätten, ne? Mein Gott, das ist nicht ohne. Wo ein Geist mich erfasst, wo Paulus dem Timotheus sagt, das kann ich dir von vornherein gleich sagen. Wenn dieser Geist bei dir ankommt, dann ist die Quelle klar. Wenn dieser Geist bei dir ankommt, ist die Quelle klar. Die Quelle ist nicht Gott. Wenn du anfängst, den Rückwärtsgang einzulegen in der Nachfolge Jesu Christi, wenn du anfängst, das Stoppschild reinzuhalten, hauen, wenn du nicht deine Spuren mit dem Christus gehst, dann kann ich dir auf jeden Fall eines sagen. Der Geist, der dich da regiert, der ist nicht von Gott. Ja, das ist die eine Seite. Und ich bitte Sie mit mir, das zu hören. Und dem nachzugehen, wo dieser Geist der Verzagtheit, der Geist der Feigheit, der Geist des Rückwärtsgangs, der Geist des Stoppschildes, wo der bei uns angekommen ist und wir die Drehzahl runtergeschraubt haben, im Namen Gottes, was unsere Nachfolge, unsere Jesusgemeinschaft und Beziehung betrifft. Und andererseits sagt jetzt Paulus, du hast aber einen Geist. Du hast einen ganz anderen Geist. Denn du bist ja ein Mensch des Glaubens, weil du ein Mensch des Glaubens bist. Entschuldigung, hast du ja einen Geist. Was für einen Geist hast du? Und hochinteressant, rein von der Gewichtung, von der Satzbedeutung, gibt er 1:3. Ja, auf der einen Seite den Geist der Feigheit. Gut, der ist da. Aber, hallo, auf der anderen Seite den Geist der Kraft, den Geist der Liebe und den Geist, ja, wie übersetzen wir das? Ah, ganz schwierig. Besonnenheit, Selbstbeherrschung, Keuschheit, Zucht, stimmt alles halb. Also diesen Geist, ja, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, den hat dir Gott gegeben. Du bist doch nicht dem Geist der Feigheit hilflos ausgeliefert. Nein, Gott hat in dein Leben, in mein Leben, in unsere geistliche Gemeinschaft den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit hineingelegt. So, jetzt gehen wir zurück zu dieser berühmten Geschichte, zu den Kundschaftern und sehen, zwei stehen ja noch da. Es steht noch da Josua und es steht noch da Kaleb. Die haben genau das Gleiche erlebt. Die haben die gleichen Realitäten gesehen. Das waren keine kleinen Naivlinge. Aber jetzt besaßen sie in ihrem Leben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Nein, nicht ihrer Kraft, den Geist der Kraft. Die Kraft gehört dem, der den Geist gibt. Das ist Gott. Und deswegen sagt doch ein Josua, deswegen sagt doch ein Kaleb, ja, das sind starke Völker. Ja, das stimmt. Aber jetzt ist das Entscheidende, dass wir auf den Gott setzen, der die Worte gegeben hat, dass er die besiegen wird. Dass er das hinkriegt. Dass wir ihm an dieser Stelle vertrauen. Und dann gehen sie diesen Weg. Und lieben diesen Gott und sind besonnen und führen dieses Volk. Und 40 Jahre später gibt es zwei Senioren, die aufrechten Hauptes durch den Jordan marschieren. Und das sind Josua und Kaleb. Und indem sie da durchgehen, sagen, mein Gott, es war nicht der Geist der Feigheit und nicht der Geist der Verzagtheit, der nie von dir kommen kann. Es war der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, mit dem du uns diese 40 Jahre noch hast laufen lassen. Und jetzt stehen unsere Füße in dem uns von dir zugesagten Land. Timotheus, da musst du hin. Diesem Geist darfst und kannst du jetzt Raum geben. Und jetzt kommen wir in eine Passage ganz kurz noch. Dass wir natürlich die ganze Zeit schon überlegen und sagen, das ist ja unglaublich aktiv hier. Also hier haben wir jetzt einen Text, der gar nicht uns sagt, lass dich einfach treiben. Das Schiffchen fährt von selbst in den Himmel. Es wird schon alles von irgendwie werden. Sondern Paulus sagt dem Timotheus, Kerle, du musst dagegen steuern. Du musst da mal kräftig reinpusten in das Feuer. Du musst jetzt mal wirklich deine Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten. Das geht so nicht. Du darfst dem Geist der Feigheit keinen Raum geben. Das darfst du nicht. Und jetzt kommt mal dieses Geheimnis, was wir immer wieder schon gestreift haben. Dieses aktiv-passiv unseres Lebens. Ja, wir sind vollkommen passiv und wissen, der lebendige Gott ist mit seiner treuen, liebevollen, haltenden, bewahrenden, zielführenden Gnade bei uns dabei. Fertig, Ende aus. Und gleichzeitig enthebt uns das nicht, dass der lebendige Gott uns als Persönlichkeiten anspricht, unseren Willen, unseren Geist und in unser Leben hineinspricht. Das darfst, das kannst du jetzt tun. Dazu sage nein und dazu sage ja. Gib dem Geist, Herr Feigheit, keinen Raum. Füll dein Herz mit dem Geist, der in dir ist. Lass den durch. Den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist der erste Beratungsteil von Paulus an Timotheus. Wenn das nicht wichtig ist. Wenn das nicht wichtig ist. Mein Gott, ich will diesem Geist der Verzagtheit keinen Raum mehr geben. Das will ich nicht. Ich kann nicht verhindern, dass der andockt. Ich kann auch nicht verhindern, dass der klingelt. Dass der anklopft und rein will. Das kann ich nicht verhindern. Aber ich kann verhindern, dass der einzieht. Und wenn er schon eingezogen ist, dann muss der Krempel wieder raus. Mein Gott, ich komme zu dir. In mir wohnt der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wo der Geist der Verzagtheit rein will, da lass mich ihn erkennen und schmeiß ihn wieder raus. Aber damit ist der Paulus ja noch gar nicht fertig. Wenn Paulus mal im Beratungsteil angekommen ist, dann zieht er es auch durch. Und deswegen kommt er nach diesem Teil, wo er diesen Timotheus aus der Perspektive Gottes ins Visier nimmt und sieht, was für ein Gaben und Geistespotenzial in diesem Mann drinsteckt und wie der das vor sich hinklimmt und wie das langsam da erstirbt und er ihm sagt, das geht nicht, nimmt er in eine weitere Welle mit hinein und sagt, jetzt schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er nimmt diesen Timotheus, und wir können uns jetzt förmlich diesen Typ vorstellen, und stärkt ihn, stützt ihn, richtet ihn auf und nimmt dieses berühmte Wort, schäme dich nicht, das kennen wir aus der Einleitung vom Römerbrief, Kapitel 1, 16, 17. Das Nicht-Schämen ist eine ganz wesentliche Vokabel, mit der Paulus ja im Römerbrief zum Ausdruck bringen will, gibt überhaupt keinen Grund, sich zu schämen. Das Evangelium ist eine so wunderschöne, starke Sache. Kein Grund, sich zu schämen. Wer schämt sich denn? Oder besser, genauer gesagt, welcher Teil von mir schämt sich denn? Es ist doch nicht der neue Mensch in Christus, der schämt sich doch nicht. So ein Blödsinn. Der neue Mensch in Christus ist über die Maßen glücklich über den Christus in mir. Was sich in mir schämt, ist der alte Teil. Weil der alte Teil kommt mit diesem in Christus sein nicht klar. Der alte Teil kommt auch damit nicht klar, dass er natürlich jetzt ich dadurch, dass ich in Christus bin, in eine andere Rolle reinrutsche zu ziemlich allen Systemen, die sonst um mich herum sind. Und das kommt immer wieder, dieses Schämen hervorbringen, dieses Distanzieren sich wollen, dieses sich erklären wollen, dieses sich verziehen wollen. Und Paulus sagt, nein, machst du nicht. Dann würdest du ja wieder andocken an was? Genau, an den Geist der Verzagtheit. Das mach nicht. Oh gut, Paulus, hab verstanden. Das heißt, ich ziehe jetzt meine gesamte neue Rüstung an und dann hole ich mir die schwere Artillerie raus und schieße mal alles ab, was halbwegs mir in den Weg kommt, verbal, keine Sorge, in den Weg kommt und eliminiere das alles. Nein, erstaunlicherweise ist das Gegenwert zu nicht schämen, haben wir es gelesen, mit jetzt dem Christus leiden. Bejahe die dir durch die Christus-Nachfolge zugeschriebene Rolle. Bejahe sie. Bejahe die durch Christus dir zugeschriebene Rolle. Und das ist die Rolle. Der Christus war der Depp. Und jetzt wir. Und nicht im Sinn von verstecken, sondern sind von klar. Ich kann es nachvollziehen, ich kann es geistig nachvollziehen, dass ohne Heiligen Geist das Leben eines Menschen, der an Jesus Christus glaubt, schon eine mittlere Skurrilität darstellt. Ich kann das nachvollziehen, dass man daneben steht, aber sind die wirklich noch für ernst zu nehmen? Mit ihren Überzeugungen, was den Christus betrifft, was die Offenbarung angeht, was die Ethik betrifft, was die Wiederkunft angeht. Wir haben in diesen Tagen die kleinen Propheten durchschritten. Einer nach dem anderen, ein wahnsinns-eschatologisches Programm. Natürlich, das weiß ich. Das heißt, mein in Christus sein schließt eine ganz bestimmte Rolle in diesem gesellschaftlichen System mit ein. Timotheus, nimm das bitte ernst. Nimm das ernst. Fange ich an, dich in eigenartiger Weise zu verkriechen, öffne ich die Tür für den Geist der Verzagtheit, nimm aktiv diese Position ein. Klares Nein zum Schämen, klares Ja zum Mitleiden. Und wenn man jetzt konsequent mit Paulus durchgeht, dann muss man sagen, Paulus, dann musst du jetzt aber am Ende nicht sagen, das darfst du jetzt nicht sagen, tut auch nicht, er ist konsequent. Also, ja, ihr seid halt jetzt abend dran. Tut mir schon leid, Dunkloff ist ein Christen geworden. Sondern jetzt kommt ein Teil, wo wir merken, in welchem Denkraum der Gefangene in Rom lebt. Denn jetzt, nachdem er das so gesagt hat, indem er gesagt hat, du bist tatsächlich ein besonders Beschenkter. Glaube ist in dein Leben hineingekommen. Gottes Geschichte ist bei dir angekommen. Du gehörst zu den Top-Leuten dieses Universums. Danke Gott dafür. Bist reich begabt. Pass auf, der Geist der Verzagtheit erfasst dich. Steuere dagegen. Schäm dich nicht. Stell dich in die Position des Mitleidens mit dem Christus. Nach dieser Rede kommt ein finale Lobpreisung des allmächtigen Gottes. Er sagt dem Timotheus in diesem Teil, boah, was haben wir's gut. Er sagt ihm nicht, armer Schluff, zieh's halt durch. Sondern er, Gott, dieser Gott, er hat uns gerettet. Er hat uns gerettet. Die Zentralaussage christlichen Glaubens. Er hat uns selig gemacht im Lutherdeutsch. Er hat uns gerettet. Aber nicht nur gerettet, sondern hat uns, nächster Teil, berufen mit einem heiligen Ruf. Er hat uns berufen mit einem heiligen Ruf. Ihr Lieben, jedes noch so hochkarätige Bewerbungsgespräch, wo ihr nach einem hochdotierten Arbeitsvertrag rübergeht und ihr euch gebauchpinselt fühlt über all dem, was euch da entgegenkommt, ist ein Scherz dagegen. Wenn der lebendige Gott sagt, ich will dich. Und ich habe dich in meine Gemeinschaft gerufen. Er hat uns gerufen mit heiligem Ruf. Es gibt keine andere Berufungsverfahren, die irgendwie auch noch in die Nähe der Qualität kommen können, sodass Gott in euer und mein Leben gesagt hat, auf meine Seite, komm du auf meine Seite. Timotheus, hast du es noch im Ohr, als der lebendige Gott dich aus den alten Systemen dieses untergehenden Zeitgeistes rausgeholt hat und dich auf seine Seite gestellt hat. Er hat dich selig gemacht. Hat dich berufen mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken. Logo, natürlich nicht. Aber gut nochmal, dass du uns das erinnern sagst. Nicht nach unseren Werken, sondern jetzt kommt's ja. Nach seinem Ratschluss der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor den Zeiten der Welt. Das sprengt einfach unsere kleine Denkoption komplett. Lebendige Gott kommt rufend hinein, berufend hinein, rettend, berufend und das noch vor den Zeiten der Welt. Und merken wir, allein wenn wir diese paar Sätze sagen, bedauern wir einen Timotheus, der arme Kerl, so stressig in Ephesus und er ist doch so ängstlich und die mögen ihn auch alle nicht da in Ephesus. Nein, das kommt bei Paulus gar nicht vor. Das kommt bei Paulus nicht vor. Er nimmt das zur Kenntnis. Aber sag mal langsam, Timotheus, du hast Glauben geschenkt gekriegt. Du hast Glauben geschenkt gekriegt. Und in dir wohnt der Geist, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Gott hat dich selig gemacht. Und du bist berufen worden. Paulus sagt seinem Timotheus, und du hast Jesus. Du hast Jesus. Weil was für ein Jesus hast du? Jesus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat ins Evangelium. Nein, Timotheus, ich bemitleide dich nicht. Wäre schön blöd. Das Allerbeste, was dir passieren konnte. Das Allerbeste. Beschenkt mit Gottes Geschichte. Beschenkt mit Glauben. Beschenkt mit dem Geist. Beschenkt mit Jesus. Komm, puste da rein. Puste da rein. Fach dieses Feuer deines Glaubens, deiner Nachfolge, deiner Jesus-Gemeinschaft an. Fach es an. Das darfst du. Seine Gegenwart trägt. Schick den Geist der Feigheit raus. Schick ihn raus. Und lass tatsächlich diese Wiederbelebungsmaßnahmen greifen. Das berühmte Sauerstofftrio. Wir kennen das Sauerstofftrio, nicht wahr? Das Sauerstofftrio, das ist, seitdem sie zum Glauben kamen, ihr Überlebenselixier. Es ist Wort Gottes, Gebet, Gehorsam. Das ist purer Sauerstoff. Da facht das Ding so schnell an, da können sie gar nicht hinterherkommen. Wort Gottes, Gebet, Gehorsam. Das ist Sauerstoff. Timotheus, das musst du machen. Und der Mann, der das sagt, der sitzt nicht auf Mallorca. Nein, der hat nicht sein Seniorendomizil irgendwo in den Alpen eingenommen. Der sitzt in einem bescheuerten juristischen Verfahren und weiß, aus der Zelle komme ich nur noch raus, um hingerichtet zu werden. Könnt ihr mich bitte mal bemitleiden? Nein, bitte nicht bemitleiden. Nein, wir sind ja auf einer Ebene, Timotheus, auf einer Ebene. Gott ist in mein Leben reingetreten, sagt Paulus. Gott ist in mein Leben reingetreten. Gott macht Geschichte mit mir. Gott hat mich gerettet. Gott hat mir den heiligen Ruf gegeben vor Ewigkeiten. Gott hat mir Jesus geschenkt. Ich will nicht zu bemitleiden. Ich will die Spur durchziehen. Und du, Timotheus, und du, Glaubender, heute auch. Himmlischer Vater, wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir unser Leben aus deiner Perspektive anschauen dürfen. Dass wir uns nicht nur beraten lassen und dass wir nicht nur aus unseren innerweltlichen Systemen auf uns gucken lassen, sondern dass wir einen geistlichen Blick für unser Leben kriegen. Wie siehst du uns? Was sagst du zu uns, wenn du uns siehst? Viel wichtiger als alles andere. Und du beglückwünschst uns, weil das Wunder der Gottesgeschichte, weil das Wunder des geschenkten Glaubens bei uns geschehen ist, weil der Geist in uns wohnt, weil wir selig gemacht sind, weil der Ruf uns ereilt hat und weil Jesus in unserem Leben steht. Wir sind zu beglückwünschen. Und wir bitten dich, dass du uns vergibst. Bitte vergib uns. Vergib uns unsere Schuld, wo wir diesen Geist der Feigheit in unserem Leben Raum gegeben haben. Wo wir die Drehzahl der Nachfolge runtergefahren haben. Wo wir den Rückwärtsgang eingelegt haben. Und wo unser Verhalten nicht nur unser eigenes Leben, sondern wie damals bei den Kundschaftern, auch noch das Leben anderer fatal in die falsche Richtung gebracht hat. Vergib uns unsere Schuld. Wir wollen diesem Geist, der nicht von dir sein kann, wir wollen ihm nicht folgen, ihm nicht Raum geben, sondern dem Geist, den du uns geschenkt hast, unsere kleine Gottesdienstspur ziehen. Im Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, der Disziplin, der Selbstbeherrschung, der Gewohnheit, der Keuschheit, wie auch immer. Und dann erleben, wie du der Christus in unserem kleinen Raum und Leben dich entfalten kannst. Hab herzlichen Dank, dass wir uns an diesem Abend wieder neu von dir her sehen können. Und jetzt geh du mit uns in die nächsten Schritte. Und lass da ein bisschen Sauerstoff uns reinpusten in unsere geistlichen Existenzen. Dein Wort, das Gebet, den Gehorsam, dass das Feuer entfacht und dass die Wiederbelebung sich auch zeigt. Danke. Danke für deine Beratung. Amen.